Deutschlandfunk. Der Tag.
Das letzte Mal, dass ich auf einem Konzert war, war, glaube ich, vor Weihnachten irgendwann. Ich muss sagen, Live-Musik, das fehlt mir schon sehr. Geht wahrscheinlich vielen anderen ähnlich. Aber es gibt jetzt einen Funken Hoffnung. In Leipzig wurde nämlich ein Experiment gestartet bei einem Konzert von Tim Bensko. Da wurde getestet, wie hoch die Ansteckungsgefahr mit Covid-19 tatsächlich ist, beziehungsweise wie sinnvolle Schutzkonzepte aussehen könnten. Im zweiten Teil dieser Episode sprechen wir über Rassismus und Rechtsextremismus in Neuseeland. Vor 1,5 Jahren tötete der Attentäter von Christchurch 51 Menschen in 2 Moscheen. Seit heute kommen die Überlebenden und Angehörigen der Opfer vor Gericht zu Wort. Aliyah Dansaisen vom Rat islamischer Frauen in Neuseeland prangert an, dass Rassismus und Rechtsextremismus in Neuseeland vor der Tat nicht ernst genommen wurden.
Entweder haben sie uns nicht geglaubt oder es einfach als nicht so bedeutsam abgetan, als nicht wirklich gefährlich. Sie haben unsere Stimme nicht gehört, bis hoch auf Ministerebene, nicht in der vorigen und auch nicht in der jetzigen Regierung.
Das ist der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, dem 24. August 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Restart 19 heißt die Studie, die am Wochenende in Leipzig durchgeführt wurde. Die Intention ist also klar, wie könnten trotz der Corona-Pandemie Konzerte bald wieder an den Start gehen. Dazu haben Forschende der Universitätsmedizin Halle Daten gesammelt bei einem Testkonzert von Tim Bensko. Angepeilt waren eigentlich 4.200 Teilnehmende. Am Ende waren nur rund ein Drittel KonzertbesucherInnen da. Es könnte an der Ferienzeit, aber auch an den steigenden Infektionszahlen liegen. Die Grundlage für valide Daten, die war aber wohl trotzdem gegeben, sagten die Forschenden. Und wie dieses Experiment nun genau abgelaufen ist, welche Aussagen daraus für das Infektionsrisiko bei Konzerten getroffen werden können, darüber habe ich gesprochen mit unserem Reporter Maximilian Brose, der war am Wochenende dabei. Als ich von dem Experiment das erste Mal gehört habe, dachte ich ja, oh krass, also ich hätte nicht so Lust, da als Versuchsperson herzuhalten. Aber Maximilian hat erklärt, dass verschiedene Schutzmaßnahmen sicherstellen sollten, dass die KonzertbesucherInnen sich nicht anstecken konnten.
Ja, da gab es ein relativ vielschichtiges Schutzkonzept, muss man sagen. Also als erstes mussten natürlich alle einen Corona-Test bestehen vorher. Und das war jetzt ein Test, nicht wie man den vielleicht aus einer Klinik kennt, der wirklich 100%ige Sicherheit gibt, sondern das war so eine Art Mischprobentest, weil die Ergebnisse auch innerhalb von 48 Stunden auswerten mussten. Also man hat einen Abstrich hingeschickt und dann wurden mehrere Proben zusammengegeben und die halt ausgewertet. Und der Studienleiter, Dr. Stefan Moritz, der hat geschätzt, dass man so zumindest schon mal 80% aller möglichen Infektionen aufspüren konnte. Aber das war ja nur der erste Teil von dem Schutzkonzept. Weiterhin wurden alle Leute auf Symptome von Covid-19 abgefragt. Sie wurden gefragt, ob sie aus Risikogebieten kommen. Die ganzen Leute wurden dann ausgeschlossen, durften nicht teilnehmen. Beim Check-in wurde auch nochmal bei jedem Fieber gemessen. Das kam auch noch dazu. Zusätzlich haben die Forschenden auch gesagt, dass sie das jetzt in einer Zeit machen, wo die Fallzahlen in Sachsen noch relativ niedrig sind. Das stimmt zwar, ich habe das auch gerade noch mal nachgeguckt. Also da ist die 7-Tage-Inzidenz gerade bei 2,0 und damit sehr niedrig. Ich fand das Argument aber ein bisschen schwach, weil natürlich Leute aus ganz Deutschland da gekommen sind. Also ich habe mich auch mit Leuten, die aus Berlin kamen oder von woanders her unterhalten. Genau, aber das war erstmal so, dass alles, was im Vorfeld passiert ist. Und dann...
Was waren das denn für Leute, die dann kamen? Waren das alles so riesen Tim Bensko-Fans oder mit welcher Motivation sind die da hingekommen?
Nee, also man muss jetzt ja nicht Tim Bensko-Fan sein. Es waren natürlich einige dabei, aber ganz, ganz verschiedene Leute. Also ich habe zum Beispiel auch mit einer Musical-Darstellerin geredet, die einfach da war, weil sie einfach keine Arbeit mehr hat seit der Corona-Pandemie und einfach dazu beitragen möchte, dass es jetzt hier ein paar neue Erkenntnisse gibt. Genauso mit ein paar WissenschaftlerInnen habe ich geredet, die dabei waren, die das Experiment total interessant fanden. Es waren auch viele Sportfans, vor allem Handballfans dabei, weil die Arena, in der das stattfand, das ist ja auch die Heimarena des SCDFK Leipzig und genau, da waren auch viele Fans da, weil man auch die Spieler treffen konnte. Also eine recht bunte Mischung. Und insgesamt, also es waren Leute im Alter von 18 bis 50 Jahren, alle anderen wurden ausgeschlossen von der Studie.
Okay, aber ich habe dich eben unterbrochen. Es gibt also noch weitere Maßnahmen zum Schutz. Wie sahen die aus?
was ich jetzt alles erzählt habe, das ist ja vor dem Check-in bzw. dabei passiert. Und beim Check-in, da hat dann jeder eine FFP2-Maske bekommen. Also die Masken, die ja auch Ärzte und Ärztinnen im Krankenhaus tragen, wenn sie Covid-19-Patienten behandeln. Und dazu gab es noch ein Händedesinfektionsmittel, dass man sich die ganze Zeit die Hände desinfizieren konnte. Und außerdem waren noch 40 Hygieneaufpasser und Aufpasserinnen auf dem ganzen Gelände unterwegs und die haben halt darauf geachtet, dass die Leute nicht ihre Maske abnehmen in der Halle und genau, alles solche Geschichten, dass sich keine größeren Krüppchen draußen bilden.
Das klingt jetzt alles für mich, naja, nicht so richtig nach einem Konzertgefühl, sondern eher so Laborexperiment. Wie hast du die Stimmung wahrgenommen? Kam da so eine Konzertatmosphäre auf?
Ich war da auch am Anfang ein bisschen kritisch, ob das wirklich so Konzertstimmung wird. Aber ich muss sagen, also als man dann am Einlass stand beim ersten Szenario, da kam schon diese Konzertstimmung total auf, weil da waren dann viele Leute, natürlich alle mit Maske, und dann wurden dort die Tickets abgepiepst, die Taschen kontrolliert und da hatte ich das erste Mal so richtig wieder ein Gefühl, dass ich mal wieder auf einem Konzert ist. Und auch in der Arena, obwohl ich jetzt kein riesen Tim Bensko-Fan bin, muss ich sagen, war die Stimmung schon echt gut. Also die Leute haben natürlich da gesessen, aber trotzdem haben die sich, glaube ich, alle richtig gefreut, dass sie endlich mal wieder bei einem Konzert sein können. Und es gab auch Leute, die mitgeklatscht haben, die mitgesungen haben. Viel Applaus. Also es war schon sehr nah dran an einem Konzert.
Aber wenn ich jetzt richtig gelesen habe, war es ja so, dass dann auch immer wieder, also es ja nicht durchgehend gespielt und musiziert wurde, sondern eben zwischendurch immer unterbrochen wurde, weil die verschiedene Szenarien durchspielen wollten. Wie sahen die genau aus?
Genau, das waren insgesamt 3 Szenarien. Das erste Szenario, das war so, wie man sich ein Konzert halt aus der Vor-Corona-Zeit vorstellt. Also es gab 2 Einlässe in die Halle, da sind alle Leute reingeströmt und dann saßen die wirklich dicht an dicht in der ganzen Halle. Dann war die Halle ungefähr bis zum ersten Drittel voll. Und dann kam auch der Studienleiter Dr. Moritz auf die Bühne und hat gesagt, die müssen jetzt noch dichter zusammenrücken. Und dann ist man noch dichter zusammengerückt. Beim Konzertszenario 2 sah es dann so aus, dass man 4 statt 2 Eingänge hatte und die ganze Arena in 4 Blöcke abgeteilt wurde, dass sich da die Leute nicht vermischen können, sondern jeder in seinem eigenen Block bleibt und die hatten ein bisschen Platz um sich rum. Also jeweils einen Stuhl vor, neben und hinter sich frei. Das ist so ein bisschen wie eine Prüfungssituation, vielleicht wenn man das aus der Schule, aus der Uni kennt, ne, wenn man nicht abschreiben darf. Und bei
Ja, und das dritte?
Und das dritte Szenario, da sah es dann so aus, dass da wirklich jeder mindestens 1,5 Meter Abstand um sich rum hatte. Und das ist dann quasi das Szenario, wo das Schutzkonzept am höchsten wäre, wo keine Kontakte stattfinden könnten. Und bei diesem Szenario, da muss man auch sagen, da war es dann wirklich so, dass die ganze Halle dafür gebraucht haben, um die 1400 Leute da unterzukriegen.
Jetzt wurde dann in den verschiedenen Szenarien darauf geachtet, dass man Abstand hält, aber man bewegt sich ja auch und also konnte das irgendwie nachverfolgt werden, ob dieser Abstand wirklich immer eingehalten werden kann?
Na, dafür haben alle Teilnehmenden solche kleinen schwarzen Kästchen, ungefähr so groß wie eine Streichholzschachtel bekommen beim Check-in, haben sich die um den Hals gehangen und das waren sogenannte Kontakttracer. Und was die gemacht haben, die haben die ganze Zeit gemessen, welche anderen Tracer um sie rum sind und die ganze Zeit im Millisekundentakt da Signale ausgesendet. Und wenn jetzt jemand näher als 1,5 Meter gekommen ist und das über eine längere Zeit, dann haben diese Sensoren das aufgezeichnet. Genau, und das sind dann quasi die Kontaktdaten, die die Forschenden später verwenden und in ihr mathematisches Modell einberechnen wollen.
Aber das Abstandhalten ist ja so das eine, aber wenn ich mich jetzt daran erinnere, früher mal, als man noch zu Konzerten ging, ich laufe ja umher, ich fasse da ja auch Sachen an, ich hole mir vielleicht was zu trinken. Kann man das überhaupt oder wie wurde das dann nachverfolgt, wie da vielleicht das Infektionsrisiko wäre?
Da haben sich die Forschenden einen Trick einfallen lassen und haben dann mit dem, ich habe ja schon erzählt, dass es Händedesinfektionsmittel gab und da haben die quasi 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil die da einen Fluoreszenzfarbstoff reingemischt haben. So, und dann fasst man da irgendwie Sachen an in der Arena und lagert dann diesen Fluoreszenzfarbstoff auch an diesen Sachen ab. Und
also war dann einfach farblich irgendwie gefärbt irgendwie, die Dinge, die ich angefasst habe?
Genau, das sieht man mit Schwarzlicht. Das haben dann die Forschenden nach dem Konzert, sollen sie da durchgegangen sein, ich war selbst nicht dabei, aber sie sind dann wahrscheinlich durchgegangen und haben mit dem Schwarzlicht dann alle Gegenstände, alle Oberflächen abgeleuchtet und geguckt, welche besonders stark fluoreszieren und welche dann bei einem Konzert halt besonders stark angefasst wurden.
Jetzt wurde ja vorhinein und jetzt auch danach viel über dieses Experiment irgendwie mit viel Hoffnung auch berichtet und eine unfassbare Menge an Daten wahrscheinlich erfasst. Wann kann man denn damit rechnen, dass da jetzt irgendwie Aussagen drüber getroffen werden können? Wann können Ergebnisse vorliegen?
Na, die Forschenden haben gemeint, so frühestens in 6 bis 8 Wochen, wollten sich da aber auch noch nicht festlegen. Genau, das wird also noch ein bisschen dauern, weil die da Computermodelle erstellen und ich glaube insgesamt 2. Und ein so ein Modell dauert schon 3 Wochen und dann kommt das nächste hinterher. Also das wird noch einige Zeit dauern, ehe die ganzen Daten ausgewertet sind. Und Dr. Moritz hat auch gemeint, sie werden natürlich nicht an die Öffentlichkeit gehen, bevor sie nicht mit ihrer Auswertung zufrieden sind und sagen, es haben wir wirklich stichhaltige Daten.
Und wovon gehen die Forschenden denn aus? Also was versprechen sie sich dann von diesen Daten? Inwieweit können sie diese Gefahreneinschätzung machen und was wissen sie vielleicht dann auch nicht?
Ja, also man muss jetzt natürlich gucken, das Ganze war ein Sitzkonzert in einer Halle. Und für dieses Szenario, da wollen die Forschenden halt ein Risikomodell erstellen. Nicht? Also sie haben die Kontakte überprüft, wie nah man sich gekommen ist mit bestimmten Tracern, die immer die Abstände unter den Leuten gemessen haben die ganze Zeit. Und wenn man da 1,5 Meter Abstand oder weniger hatte, haben die so ein Risikoereignis aufgezeichnet. Außerdem haben sie die Aerosole da überwacht und halt die Oberflächen, die fluoresziert haben. Und für eine Hallenveranstaltung wollen sie dann halt ein Risikomodell aufstellen, was dann auch ja, relativ belastbare Daten schon mal liefern soll, aber auch nicht alle Fragen klären kann, wenn es um den Infektionsschutz bei Großveranstaltungen in Hallen geht. Und wenn es dann aber jetzt natürlich um sowas wie Bundesligaspiele geht, ne, die ja im Stadion stattfinden, was auch unter dem freien Himmel ist, da sind die Daten dann gar nicht so übertragbar, haben die Forschenden auch gesagt.
Aber trotzdem ist es ja so, wenn ich es richtig gelesen habe, dass es jetzt zum ersten Mal, dass so ein Experiment durchgeführt worden ist und die Aufmerksamkeit ja auch aus anderen Ländern und anderen Branchen eben sehr groß ist, oder? Also wie viel Erwartung ist jetzt eigentlich an dieses Experiment?
Ja, die Erwartungen sind da, glaube ich, relativ hoch. Also das hat man auch an den MedienvertreterInnen gesehen, die da waren. Da waren Leute aus Mexiko, aus Frankreich, eigentlich aus der ganzen Welt da. Und es ist tatsächlich das erste Experiment dieser Art, was da durchgeführt wird. Und die Veranstaltungsbranche auf der ganzen Welt leidet natürlich unter der Covid-19-Pandemie, weil die keine Veranstaltungen mehr machen können. Das ist ja ein Hotspot für Infektionen. Deshalb glaube ich, dass es da schon eine sehr, sehr große, auch internationales Interesse gibt. Und es gibt auch 3 weitere Studien, internationale Studien, die jetzt was Ähnliches machen wollen und schon mit der Unimedizin Halle da im Kontakt sind. Einmal in Belgien, in Dänemark und eine Studie aus Australien ist dann noch geplant.
Vielleicht liegt es auch an der Corona-Pandemie, wo man ja irgendwie das Gefühl hat, die Zeit rast regelrecht an einem vorbei. Aber mich hat es auf jeden Fall überrascht, als ich mir jetzt nochmal bewusst gemacht habe, dass das terroristische Attentat von Christchurch schon 1,5 Jahre zurückliegt. Ich erinnere mich nämlich noch ziemlich genau daran. Ich habe damals auch selbst einen Beitrag über die mediale Inszenierung dieser Tat gemacht. Am 15. März 2019 hat ein Rechtsextremist muslimische Menschen in 2 Moscheen in Christchurch angegriffen und 51 von ihnen getötet. Und diese Tat hat er mit einer Helmkamera gefilmt und live gestreamt. Lena Bodewein ist unsere Korrespondentin für Südostasien, Australien und Neuseeland. Und mit ihr habe ich über den heutigen Auftakt der Gerichtsanhörung von Überlebenden und Angehörigen der Opfer gesprochen. Viele von ihnen haben gesagt, dass sie vergeben haben. Für sie war es tatsächlich auch eine Erleichterung, dass es keinen Prozess gab. Woran das liegt, das erklärt Lena Bodewein.
Es sollte einen geben, der war für Juni angesetzt, nach dem Ramadan, damit eben auch viele der Angehörigen und der Überlebenden teilnehmen konnten. Dann kam Corona dazwischen und dann kam vor allem das überraschende Schuldeingeständnis des Täters dazwischen. Er hatte 1 Jahr lang gesagt, nein, nicht schuldig. Ich habe das zwar alles getan, aber ich bin nicht schuldig. Und dann plötzlich hat er gesagt, so, ich bin schuldig des 51-fachen Mordes, des 40-fachen versuchten Mordes und des Terrorismus. Also er hat bisher nichts gesagt, er hat nur diese beiden Worte gesprochen, yes, guilty. Und das hat die ganzen Angehörigen und so schon sehr erleichtert, weil sie natürlich große Sorge und Beklemmung auch hatten, was das für ein Prozess werden würde, dass sie da nochmal durch alles durch müssten und dass dieser Mensch dann da sitzt und dann womöglich eine Bühne nutzt, wie man das von anderen Attentätern mit dieser Geisteshaltung kennt, wie Anders Breivik und so als abschreckendes Beispiel. Und diese Sorge ist ihnen quasi genommen worden. Jetzt gibt es eben diese Anhörung, damit sie alle noch einmal zu Wort kommen können. Und danach wird es den Urteilsspruch geben.
Und die Anhörung läuft aber auch unter ja besonderen Voraussetzungen, richtig? Einmal wegen Corona, aber es gibt zum Beispiel auch keine Live-Übertragung.
Genau. Wir müssen uns auch als Medien alle verpflichten, die Fetzen sozusagen, die uns rausgereicht werden, nicht zu missbrauchen. Und also wir kriegen so zweimal am Tag bestimmte Zusammenschnitte von den Aussagen der Angehörigen und der Überlebenden zur Verfügung gestellt. Damit dürfen wir dann arbeiten. Es sind einige Menschen im Gericht, einige Reporter sind eben da auch angemeldet. Wir haben auch von der ARD aus eine Beobachterin vor Ort, die darf mir zwar Dinge erzählen, damit ich sozusagen die Stimmung mitkriege, aber ich darf nichts benutzen, was sozusagen nicht offiziell freigegeben ist, damit eben auch da keine Opfer verletzt werden und damit auch da wieder der Terrorist keine Bühne bekommt.
Und jetzt hat heute die Anhörung angefangen. Wie äußern sich denn die Angehörigen und die Überlebenden?
Oh, das ist ganz schön heftig, muss man sagen. Also auch sehr, sehr beeindruckend. Da ist eine Frau gewesen, deren Sohn ist eben auch gestorben in der Moschee. Der Attentäter hat ihn von hinten erschossen und mit mehreren Schüssen nochmal nachgelegt. Und sie sagt, ich habe keinen Hass, ich habe keine Rache. Und im Islam heißt es, wenn ihr vergeben könnt, vergebt. Und mein Sohn wird nie wieder hier sein. Mir bleibt also nur eine Wahl, dir zu vergeben. Und das ist natürlich bei jemandem, der Furcht säen wollte, der auf die, wie er sie nennt, Eindringlinge sozusagen einwirken wollte, sie vernichten wollte, ist es natürlich ein starkes Wort, Vergebung da einzusetzen und auch etwas, was man jetzt nicht unbedingt sofort erwartet. Aber es gab es einige Male, dass die Menschen, dass die Angehörigen gesagt haben, du hast uns das Wertvollste genommen, aber wir vergeben dir. Und der saß da die meiste Zeit und schaute an die Wand und schaute sie aber auch oft an. Und als die eine Mutter sagte, mir bleibt nur eine Wahl, dir zu vergeben, da hat er ganz unmerklich genickt. Also das ist, ja, ich bin gespannt, ob das irgendeine Wirkung hat. Es gibt auch neugierige Schaulustige, die vor dem Gericht warten und sich dann auch ein bisschen was erzählen lassen und die dann sagen, ich finde das wichtig, dass es diese Aussagen gibt. Vielleicht sät es ja bei ihm irgendein Schuldbewusstsein, sodass er dann auf dem Totenbett sagt, es war falsch, was ich getan habe.
Trotzdem gibt es ja auch Überlebende oder Angehörige, die sagen, sie wollen bewusst nicht vor Gericht sprechen, richtig?
Ja, gibt es auch, die eben sagen, wir wollen gar nicht dieser Veranstaltung überhaupt so ein Gewicht geben. Wir wollen gar nicht, dass er eine Berühmtheit wird. Und darum sind sie gar nicht dabei. Der bekannteste ist Farid Ahmed, ein Mann, dessen Frau eben auch gestorben ist am 15. März 2019. Und der hat sehr früh schon gesagt, dass er dem Attentäter vergibt und hat sozusagen diesen ganz offensiven Weg der Vergebung gesucht, hat auch Bücher geschrieben und sagt, er hat sozusagen damit abgeschlossen. Er will da jetzt auch gar nichts mehr weiter zu sagen. Er hat seine Worte gefunden und in die Welt gesetzt und er möchte eben mit allen daran arbeiten, dass dieser Hass bekämpft wird, dass es sozusagen nach vorne geht, dass Neuseeland weiterhin ein Ort der Liebe ist.
Jetzt haben Sie gesagt, es gab keinen richtigen Prozess, aber ja trotzdem noch neue Erkenntnisse zur Tat und auch zur Vorbereitung dieser Tat.
Ja, das war heute tatsächlich das erste Mal, dass der Staatsanwalt vorgetragen hat, was sie eben auch alles schon aus den Vernehmungen oder kurz nach der Tat eben alles von dem Attentäter erfahren haben. Und das Entscheidende war zum Beispiel, dass er eine dritte Moschee noch überfallen wollte. Und sein Ziel war ganz klar, so viele Menschen wie möglich töten. Dafür hatte er auch lange recherchiert, welche Stadt sich am besten eignet, welche Moscheen sich dafür am besten eignet. Und hat die Moschee, die er dann ausgesucht hat, oder die Moscheen per Drohne ausgekundschaftet, hat geguckt, wo sind denn die Ein- und Ausgänge, wann ist es am besten, hat dann eben auch sich damit beschäftigt, dass das Freitagsgebet sozusagen das wichtigste Gebet der Muslime ist und dass er dort am meisten Menschen antrifft. Er wollte die Moscheen auch noch abfackeln. Er hatte Brandsätze in seinem Kofferraum und wollte die beiden und dann eben auch die dritte, zu der er noch fahren wollte, alle anzünden. Und es täte ihm leid, das hat er direkt nach der Tat gesagt, dass er das nicht geschafft hat.
Der Schock über diese Tat war ja sehr groß, einfach weil es eine furchtbare Tat war, aber auch, weil das Thema Rassismus, Rechtsextremismus, das als Motive für so eine Tat in der neuseeländischen Gesellschaft eigentlich kaum vorstellbar war, die ja vielleicht eher als friedlich galt. Trotzdem gab es auch vorher schon Menschen, die gesagt haben, doch, Rassismus, Rechtsextremismus, das sind Probleme und die darauf aufmerksam gemacht haben, richtig?
Ja, gab es tatsächlich auch und das hat jetzt auch der Rat islamischer Frauen in Neuseeland kritisiert. Die haben gesagt, wir haben das schon seit 2017 haben sie wirklich auch Vorfälle gesammelt, Berichte darüber gesammelt. Sie haben jetzt der Regierung ein Dokument geschickt, zum einen mit Lösungsansätzen, wie man das verbessern und angehen kann, aber eben auch mit 1000 Seiten Dokumentation, was alles schon mal vorgefallen ist. Von Pöbeleien, von beleidigenden Briefen, von Hass in Hate Speech, in sozialen Netzwerken. Und all diese Dinge haben sie da dokumentiert. Und weil sie einfach seit 2017 schon sagten, oh, wir haben uns irgendwie nicht so ganz sicher gefühlt. Irgendwas ist da im Schwange und haben sich auch an die Regierung gewandt, sind aber nicht erhört worden. Also wir haben gesagt, auch auf Ministerebene, niemand hat so richtig auf uns gehört oder sie haben es halt abgetan und nicht als richtig gefährlich ernst genommen. Und auch Politologen sagen, es gab immer schon so rechtsextreme Bestrebungen, aber bis dahin hat man halt gedacht, die sind sozusagen lokal begrenzt, die sind so im echten Leben. Und die Radikalisierung findet ja in jüngeren Jahren halt häufiger im Internet statt. Und so war es ja hier auch.
Und kann man denn sagen, gibt es denn nach dieser Tat jetzt irgendwie eine Art von, also wird über das Thema Rassismus und Rechtsextremismus anders jetzt debattiert? Ist das Thema jetzt deutlicher in der Gesellschaft in Neuseeland vorhanden?
Ja, tatsächlich. Also das hat auch die Premierministerin Jacinda Ardern ganz klar gesagt, direkt nach der Tat und auch jetzt zum Jahrestag, eben im März, hat sie nochmal gesagt, wir haben jetzt Programme in den Schulen, um zum Beispiel Bullying, um Pöbeleien, um Übergriffen direkt zu begegnen, um die Leute dafür zu sensibilisieren, um klarzumachen, wir wollen, dass hier nicht Rassismus hat, hier keinen Platz, das gehört nicht zu unserem Land. Wir wollen hier als Einwandererland eben zusammen friedlich leben und daran arbeiten wir und anscheinend haben wir vorher unsere Hausaufgaben nicht richtig gemacht. Da müssen wir jetzt nochmal ordentlich rangehen.
Jetzt haben Sie die Premierministerin Jacinda Ardern angesprochen, die ja als deren Reaktion ja als sehr positiv wahrgenommen worden ist. Sie hat unter anderem gesagt, dass sie niemals den Namen des Angeklagten nennen würde. Wie hat sie sich jetzt zu dieser Anhörung geäußert?
Gar nicht. Tatsächlich. Sie hat gerade auch wirklich anderes zu tun. Also das ist auch so einer ihrer demonstrativen Schritte. Sie sagt dazu nichts. Sie muss sich mit Auckland beschäftigen, mit dem neuerlichen Covid-19-Ausbruch und dem Lockdown dort der größten Stadt Neuseelands und hat sich da bisher ganz zurückgehalten. Sie war eben zum Jahrestag vor einem halben Jahr in Christchurch, war dort ganz präsent auch wieder. Aber jetzt verficht sie eben auch so diese Richtung, nee, keine Bühne, keine Celebrity aus diesem Menschen machen. Dieser Mensch hat hier in unserer Gesellschaft nichts zu suchen.
Und zum Ende, ist es jetzt so, dass diese Woche, glaube ich, ein Urteil auch erwartet wird? Kann man schon sagen, was ist so das mögliche Strafmaß? Wie könnte dieses Urteil ausfallen?
Also man rechnet damit, dass es lebenslänglich werden wird. Also normalerweise steht auf Mord in Neuseeland lebenslänglich. Das werden dann meistens 17 Jahre, halt so mit Hafterleichterung. Aber jemand, der 51 Morde, also der sagt, er ist von 51 Morden schuldig und auch noch des Terrorismus und 40-fachen versuchten Mordes, der wird lebenslang wahrscheinlich ohne Hafterleichterung bekommen. Und er wird wahrscheinlich wirklich lebenslang hinter Gittern bleiben.
Das war die heutige Ausgabe von Der Tag im Deutschlandfunk am Montag, dem 24. August 2020. Feedback können Sie uns gerne schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Ich heiße Katharina Peetz, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald.